Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Eule-Podcast. Mein Name ist Philipp Greifenstein. Unser Thema heute ist sogenannte KI im Gemeindealltag und unser Gast Hanno Terbeuken. Im Sommer 2026, also nach 4 Jahren Öffentlichkeit mit ChatGPT, wollen wir uns im Eule-Podcast darüber unterhalten, welche Rolle Large Language Models, generative KI im Gemeindealltag von Kirchgemeinden spielen kann. Dazu ist heute Hanno Terbeuken im Eule-Podcast. Hallo Hanno.
Hallo Philipp.
Hanno kennen Eule-LeserInnen und HörerInnen, denke ich, ganz gut. Zuletzt hat er bei uns im Magazin geschrieben über die Perspektive des neuen evangelischen Gesangbuchs auch ein digitales Produkt zu werden. Den Link dazu setzen wir in die Shownotes und Hanno und ich haben gemeinsam ein Buch geschrieben, nämlich Vernetzt und zugewandt digitale Gemeinde gestalten, ein Praxishandbuch. Dieses Buch ist jetzt etwas über 2 Jahre alt, im Frühjahr 2024 erschienen und enthält ein ganz kurzes Kapitelchen zum Thema KI und Kirche, ein Ausblick, Kapitel 7, ganz zum Schluss vor dem Glossar. Und in diesem Kapitel haben wir im Sommer, Frühherbst 2023, also vor 3 Jahren, nach ein bisschen mehr als einem Jahr ChatGPT oder knapp einem Jahr ChatGPT, denn das war im November 2022, als OpenAI ChatGPT veröffentlicht hat, mal so einen Ausblick gewagt. Jetzt wollen wir über generative KI im Gemeindekontext sprechen, eingedenk dessen, was wir damals geschrieben haben. Wir werden also ein bisschen zitieren und aktuelle Eindrücke einbringen. Heute beschäftigen wir uns aber weder mit Gottesdienst noch mit der Predigt, sondern mit all den Aufgaben, die in der Kirchgemeinde auch noch erledigt werden. Hanno arbeitet als Country Manager bei ChurchDesk. ChurchDesk ist einer der Anbieter von Gemeinde- und Kirchensoftware. Da kommen wir vielleicht sicherlich auch noch hin. Lass uns erstmal starten mit einem Hinweis noch. Den Text, auf den wir uns beziehen, also den muss man jetzt nicht gelesen haben, um diesen Podcast mit uns jetzt hier hören zu können, aber ihr könnt ihn lesen. Wir haben ihn nämlich auf die Website zum Buch gestellt, vernetztundzugewandt.de. Dort findet ihr das gesamte Kapitel 7, den Ausblick zu KI und Kirche quasi zum Abgleich. Aber das Update, das kriegt ihr jetzt hier im Eule-Podcast. Also, Hanno, was meinst du zu dem, was wir damals geschrieben haben? Hält es stand oder müssen wir uns schämen?
Wir müssen uns nicht dafür schämen, was wir damals geschrieben haben. Man kann das noch ganz gut lesen. Das hält inhaltlich auch immer noch mit. Es stimmt auch alles noch, was da steht. Man muss dann ehrlicherweise sagen, dass sich zwar die KI-Modelle weiterentwickelt haben, aber in ihrer Funktionsweise dann doch da stehen geblieben sind, wo wir sie damals schon gesehen haben. Einfach, weil sie halt so funktionieren, wie sie funktionieren.
Genau, also eben, das betrifft so dieses Thema, was wir im Tech-Diskurs ganz häufig haben. Ne? Kann daraus jetzt noch die Singularität werden, die allgemeine künstliche Intelligenz? Oder wie es jetzt die Firmenchefs der großen KI-Unternehmen sagen? Die haben ja noch so eine Zwischenstufe eingebaut in den letzten 1,5 Jahren. Agentic AI, ja, also das steht dann nochmal irgendwo dazwischen. Ich glaube, wir haben uns damals bemüht, nicht so sehr dem PR-Sprech auf den Leim zu gehen. Und ich habe festgestellt, dass ich in der Zeit seitdem eigentlich noch kritischer geworden bin.
Das geht mir ähnlich, das muss man ehrlicherweise sagen. Also wir haben damals schon gesagt, die Large Language Models, die ja nur eine statistische Wahrscheinlichkeit von Sprache abbilden, können potenziell auch um Suchergebnisse ergänzt werden. Da muss man heute sagen, dass gerade Google und Anthropic das auch ganz gut hinkriegen, wenn man die Modelle spezifisch danach fragt. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, seit wir das eben vor gut 2 Jahren geschrieben haben, hat sich diese Welle von Hype und Enttäuschung auch schon wieder einmal durch die ganze Amplitude bewegt. Letzte Nachricht dazu, vor 2 Tagen hat der Autohersteller Ford in den USA ja wieder 300 Qualitätskontrolleure wieder eingestellt, die sie eigentlich entlassen hatten, weil sie gedacht haben, das kann man auch mit KI machen, die einfach Kameras im Werk aufstellen und dann die Arbeit über die Videobilder analysieren und sagen, ob das geklappt hat oder nicht. Hat sich herausgestellt, das hat nicht funktioniert. Das heißt, sie haben die Leute, die sie entlassen wollten oder entlassen haben, auch wieder eingestellt, weil es ohne Menschen eben nicht geht.
Also wir sehen, dass die Mustererkennung besser geworden ist bei den Modellen.
Ja.
Würde ich mal sagen, speziell bei den textausgebenden Programmen und bei Fotos. Bei Videos würde ich,
ja.
Die sind aber heute eh nicht unser Thema, glaube ich, da nochmal ein ganz großes Fragezeichen dran machen. Aber bei den Fotos, da funktioniert das, oder bei den Bildern funktioniert das wirklich ganz gut, dass die täuschend echt sind. Und solche Artefakte wie überzählige Finger etc., wie wir sie damals noch 23 recht häufig beobachten konnten, die gibt es heute also kaum mehr. Trotzdem, das grundsätzliche Problem, was wir damals beschrieben haben, stimmt immer noch. Ich zitiere mal. Das grundsätzliche Problem ist nicht gelöst, dass das statistische Sprachmodell keine Verbindung zur empirischen Realität hat. Und das haben wir ja erst vor kurzem gesehen mit den erfundenen Zitaten in dem Gastbeitrag von Mario Vogt in der FAZ, die dann nicht überprüft wurden. Und eine Sache, die wir ganz deutlich machen und hier auch gesagt haben, ist, alles muss überprüft werden. Das steht sogar an drei Stellen auf diesen wenigen Seiten.
Ja.
Was wir nicht machen werden, ist jetzt einen kompletten Durchgang zum aktuellen Stand der KI, sondern wir wollen fokussieren auf das, was im Gemeindealltag mit generativer KI angestellt werden kann und seitdem auch reichlich erprobt wurde. Also wir sehen ja schon, dass das in den zwei Jahren reichlich Verwendung gefunden hat und Leute Dinge ausprobiert haben, von denen sich vielleicht manchmal wie bei Ford herausstellen wird, war ein Irrweg und vielleicht einiges aber doch so sich eingespielt hat, dass es bleiben wird. Und zwar haben wir in unserem Text von damals Bildergeneration angesprochen und Texterstellung. Und ich würde gerne mal einsteigen mit den Bildern. Da sind wir relativ positiv gewesen. Ich zitiere mal. Das Erstellen von Bildern und Illustrationen ist möglich und kann die Bebilderung von Inhalten deutlich vereinfachen. Die Frage, welche Entlohnung den KünstlerInnen zusteht, deren Material zum Training der Bildgeneratoren verwendet wurden und wie das praktisch umgesetzt werden soll, ist nicht abschließend beantwortet. Beim Einsatz von automatisch generierten Bildern sollte man realistischen Darstellungen, die mit einem echten Foto verwechselt werden können, auf jeden Fall vermeiden.
Das ist auch immer noch so. Das hat sich nicht geändert. Ich glaube, dass die Sorgfalt, das zu tun, bei vielen Menschen inzwischen durch die Allgegenwärtigkeit von KI ein bisschen gesunken ist und gleichzeitig wir aber auch einen großen Backlash darüber dagegen sehen, KI-Inhalte audiovisuell auch wirklich zu präsentieren. Man sieht das auf YouTube ganz extrem, da gibt es inzwischen sehr viele Inhalte. Wir haben die Diskussion auch bei Audio in Spotify und Tidal, die alle sagen, ja, wir müssen das irgendwie kennzeichnen oder wir wollen das nicht monetarisieren, wenn jemand KI-generierte Inhalte einfach hochlädt. Bei Bildern ist diese Skepsis aber inzwischen im Prinzip in der Praxis verdampft, muss man ehrlicherweise sagen. Hm. Also wenn man sich anguckt, was alles bebildert wird, wo überall gerade dieses Thema Grafiken keine bildliche Darstellung, also keine gegenständliche Darstellung, sondern eine abstrakte Visualisierung eingesetzt wird, das ist fast überall inzwischen KI entweder generiert oder ergänzt.
Also wir haben uns im letzten Sommer ja mit der Bildgenerierung in der Eule ausführlich auseinandergesetzt mit Nies Poker beim Eule Live und dem Text, der danach erschienen ist, was jetzt bestimmte Bildprogramme angeht, die da abgespult werden, eben durch das generische Vorurteile, die dadurch weitergetragen werden, auch unterbewusst, bis hin dazu, dass man ja sich fragen kann, welches politische Bildprogramm dadurch auch unterstützt wird. Das müssen wir jetzt hier an der Stelle nicht vertiefen. Was mich aber schon interessieren würde, ist, wir haben damals den Anwendungsfall immer so vor Augen gehabt, in den Gemeindebrief eben ein Symbolbild für Abendmahl. Na, da würde man ja sagen, das tut niemand weh, wenn jetzt der Kelch oder das Brot oder die Hostien da noch ein neues Bild mit einem Bildtool erstellt wird. Da habe ich aber auch immer gesagt, Leute, da sind die Bilddatenbanken aber auch schon voll davon. Also sowohl die kirchlichen Bilddatenbanken als auch allgemeine. Man kann auch kostenlos jederzeit ein Bild im Internet finden, ohne dass man jetzt die tatsächlichen Kosten nochmal eines generativen KI-Tools verursachen muss für Umwelt und Zeit und so.
Ja.
Aber ich sehe vor allen Dingen ganz viele Menschen inzwischen, muss ich ehrlich sagen. Also es hat sich auch nach wie vor in den kirchlichen Bubbles bei den Bildplattformen, also bildzentrierten Plattformen wie Instagram, das hat sich fast schon durchgesetzt. Also von so lustigen Aktionen wie diesen Action-Figuren-Sets, da haben ganz viele Leute mitgemacht, fanden das noch witzig.
Ja.
Bis dahin, dass wir jetzt einzelne InfluencerInnen auch im Auftrag der Kirche unterwegs haben, die da einfach recht großzügig auch mit eigenem Bildmaterial umgehen und offensichtlich Prompten mache aus den Bildern, die ich sonst habe, neue Bilder.
Man kann das auch noch weiter treiben, wenn man sich dann mal das anschaut, was Andi Ebels aus der Evangelischen Kirche im Rheinland auf Instagram ausprobiert, auch ganz transparent ausprobiert, in dem Account Nichtspieler. Der lässt einfach Bibeltexte in grafische Videos einfach durchlaufen.
Mhm.
Und das ist ein ganz anderer Stil, das ist eine andere Erzählweise. Das ist etwas, was ohne diese automatisierten Werkzeuge erheblich, erheblich aufwendiger wäre und deutlich schwieriger umzusetzen. Das ist dann auch schon interessant zu sehen, weil man auf diese Weise die Botschaft in eine andere Form bringen kann. Ich glaube, das gilt auch für Bildsprache. Wenn man damit klug umgeht, kann man die richtige Idee, die man im Kopf hat, um Inhalte anders zu transformieren und zu transportieren, tatsächlich auch besser umsetzen. Ich glaube, man muss halt einfach da immer klar sein, die Bildgenerierung durch KI, die geht nicht mehr weg. Ne? Also das ist jetzt einfach da und das muss man, da muss man sich dran gewöhnen, dass das so ist. Ich glaube, man muss das dann aber sehr intentional handhaben, dass man also wirklich weiß, was mache ich da und warum mache ich das so, wie ich das hier tatsächlich präsentieren will. Und man darf halt nicht, das ist glaube ich das Wichtigste dabei, mit KI-generierten Bildern so tun, als würde man Wirklichkeit abbilden.
Hm.
Da muss man aufpassen.
Also das war damals in unserem Text der Knackpunkt.
Und ist es auch immer noch. Also daran hat sich ja nichts geändert, Philipp. Die Technik ist besser geworden, aber die ethische Anwendung der gleichen Technik, auch wenn sie besser geworden ist, hat ja immer noch die gleichen Grundlagen.
Wir haben damals geschrieben, mit einem sehr berühmten Bibelzitat angefangen, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Gilt aber auch bei Fotos, weshalb wir empfehlen, automatische Bilder nur so zu generieren, dass sie immer einen illustrativen oder künstlerischen Charakter aufweisen. Und das ist eine Stelle, an der ich heute noch kritischer sein würde, weil wir nicht ja nur im Zeitalter des KI-Slop leben, sondern ich finde auch ganz, ganz viel von dem, was Kirchenleute damit machen, ist am Ende Slop. Liebgemeinter Slop, vielleicht auch nie als Spam gemeinter Slop, aber wo ist der künstlerische Charakter dahin? Das frage ich mich tatsächlich. Ja, denn, also ich mache mal zwei Beispiele auf und bin gespannt, was du meinst. Wir hatten ja, was die Videogeneration angeht, auch noch mal ein Beispiel in der EKD-Kampagne, der Klimakampagne im letzten Jahr, darüber habe ich in der Eule ausführlich geschrieben. Das ist klar, solche Videos, 4 Stück waren es am Ende, hätten im Kostenrahmen, den die EKD hatte, niemals ohne generative KI hätten produziert werden können. Ja, also das ist quasi Produktionsvorbedingung gewesen, dass man das so günstig machen konnte. Trotzdem war das, das haben ja uns die Produzenten ja auch erzählt für den Artikel, eine schwierige Angelegenheit, weil man einfach so auch nicht prompten konnte, zeig mir bitte Noahs Arche und dann läuft das schon, sondern gerade wenn man sich so ein bisschen um Diversität und einigermaßen historisch kritische Darstellung bemüht, war das mit viel, viel Arbeit verbunden. Die Videos wurden trotzdem ja hart kritisiert. Es war mehr oder weniger auch so ein bisschen der Selbstwiderspruch zu sagen, wir machen eine Klimakampagne ausgerechnet mit generativer KI, die sagen wir, den größten performativen Widerspruch war. Und dann siehst du auf der anderen Seite, wollte ich jetzt sagen, die dauerhafte Verwendung, was du jetzt gerade gesagt hast, die Bildtools gehen nicht weiter, für jedes mögliche Plakat. Gerade bei den Leuten, die auch ein bisschen digital affin sind und die Plakate nicht bloß in den Schaukasten hängen, sondern auch auf Instagram veröffentlichen, da sehen wir das ganz häufig, KI-Plakate, und woran erkennt man die? Weil die wieder so typische Darstellungen haben. Also was früher so das Schwarz-Weiß-Kopie-Ding auf orangenem oder gelbenem Papier war, typisch für evangelische Kirchgemeinden, das ist halt jetzt diese KI-Optik. Man sieht da so ein paar Comic-Figuren, so Word-Art-mäßig, und dann immer schöne Linien zum Trennen. Das ist so ein schönes Zeichnen, so grafische Elemente. Ist halt meine Frage, wo ist der künstlerische Charakter? Am Ende sind diese Darstellungsweisen, diese Plakate genauso generisch wie das, was es vorher gab.
Richtig. Sie können aber deutlich schneller erzeugt werden und du kannst eben auf eine Bebilderung nicht verzichten. Ich glaube, dass, also es ist illusorisch, das wollte ich vorhin schon sagen, es ist illusorisch zu erwarten, dass Menschen diese Werkzeuge nicht nutzen, weil es so einfach ist und weil es so gut aussieht. Ja? Und für jetzt mal das Thema gut aussehen eingeordnet. Ne? Es sieht natürlich insofern gut aus, als dass es in seiner Machart professionell wirkt. die Bewertung, ob das dann von dem, vom Graphic Design her, von der Ideenfülle, von der tatsächlichen Kreativität gut ist, das muss immer noch der Mensch machen, der es generiert hat. Und da kommt es im Prinzip ganz, ganz, ganz stark darauf an, wer die Qualitätskontrolle übernimmt. Und dafür brauchst du dann wieder Profis. Aber man muss halt einfach ganz klar sagen, gerade bei so Plakaterstellungen für Veranstaltungen oder so, können eben auch nicht Profis schneller etwas generieren, was besser aussieht als das, was sie vor 2 Jahren produziert haben. Mhm. Muss man leider halt auch so sagen. Ne? Das Mittelmaß, das aus der KI rauskommt, ist halt immer noch besser als die Hälfte aller anderen Dinge.
Ja, wobei ich als Anfrage schon vielleicht als letztes auch zum Thema Bild- und Plakatgestaltung fragen würde, ob es ähnlich wie beim Slop allgemein am Ende nicht darauf hinausläuft, dass wir in der Fläche dieses neue Mittelmaß dann haben und gerade diejenigen, die sich dann bewusst eben in kreativer, künstlerischer Art und Weise mal über sowas hinwegsetzen, entweder weil sie wirklich Mut zum Weißraum haben bei einem Plakat oder Mut zu einem richtig guten Foto, zu einer anderen Perspektive, whatever jetzt, ja, haben, dass ja, die sich natürlich qualitätsmäßig auch absetzen werden, weil unser menschliches Auge sich so sehr daran gewöhnt, dass die Irritation dann wiederum spürbar wird und wir die Irritation, also die Abweichung vom KI-Stil als Qualitätsmerkmal erlernen im Moment.
Ja.
Und da würde ich ja natürlich jedem, der sich's leisten kann, beziehungsweise eine Kirchgemeinde, die über die Talente verfügt, empfehlen zu sagen, mach das doch mal wieder handgemacht, weil es dann eben auf eine andere Art und Weise auffällt.
Ja, da stimme ich dir zu. Das, was wir mit KI sehen, ist halt einfach inzwischen das visuelle Mittelmaß, der visuelle Standard. Ne? Und man erkennt es ja auch ziemlich schnell und ziemlich sofort. Deswegen hast du völlig recht, dass quasi die Authentizität und das Besondere, das kriegt man nicht aus der KI. Das geht nicht. Du kriegst keine visuelle Identität, die sich gegenüber der Masse dann abhebt. Und das ist halt das Problem dabei. Wir überlassen dann auch, wenn wir das so flächendeckend nutzen, und jetzt mal ganz breit gesprochen ist wir, ne, wir alle, die in Kirche ehrenamtlich, hauptamtlich und sonst wie aktiv sind, wir überlassen dann auch die Gestaltung der visuellen Identität der Maschine. Und wenn man nicht selber weiß, wo die eigene visuelle Identität eigentlich ist und der Maschine nicht sagt, welche Grundsätze, welche Einzelelemente, welche Farbverläufe, welche Farben sie benutzen soll und was sie nicht tun soll, also ihr ganz klare Vorgaben gibt, das ist unsere visuelle Identität, bewegt dich innerhalb dieser Grenzen, dann wird sie das nicht können. Das heißt, man muss diesen Prozess einmal durchmachen, sich wirklich bewusst werden, wie wollen wir eigentlich aussehen? Und dann auch noch technisch lernen, wie kann ich einem Large Language Model oder einem Claude-Account oder einem Anthropic-Account, wenn ich mich da einlogge, beibringen, diese Rahmenbedingungen auch zu verwenden. Und das ist eine Lernfrage, an der wir immer noch knapsen. Also einfach sich in dem einfachen ChatGPT einen Account einzuloggen und zu sagen, mach mir mal ein Plakat, wo das draufsteht, das in grün und blau gemacht ist und irgendwie hübsch aussieht, dann kriegst du halt Slop. Dann kriegst du blöden Durchschnitt.
Jetzt hast du gerade gesagt, wenn man das einfache Tool benutzt. Das hat sich radikal geändert. Also ich bin erstaunt gewesen über manche Tools, die wir so beispielhaft erwähnt haben. Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney, das sind Begriffe.
Das stimmt.
Also die Engines sind ja nicht wirklich verschwunden, die sind ja weiterentwickelt worden, aber die Begriffe benutzt man heute nicht. Es hat sich fast schon in Deutschland jedenfalls, finde ich, ganz stark durchgesetzt. Ist das mit ChatGPT? Ja? Ist das mit ChatGPT gemacht worden?
Es ist mit Chatty, Philipp. Chatty.
Chatty, ja. Es sieht so aus im Moment, also im Sommer 2026, das Gemini, das Google-Tool sich, was jetzt die Privatnutzung angeht, ganz stark durchsetzt. Wir haben ganz, ganz viel Ärger mit Grok erlebt, was ja von einigen Leuten offensichtlich trotzdem benutzt wird. Ja, wir erleben generell, würde ich sagen, dass kostenlose Varianten immer noch ganz häufig benutzt werden, weil die Leute das doch irgendwie ein bisschen scheuen, teure Abos dafür abzuschließen. Und dann sehen wir anderweitig in der Wirtschaft, bei Unternehmen und auch bei der Kirche Entwicklungen dazu zu überlegen, wie kann das eigentlich aussehen, dass man das selber irgendwie nutzt. Da gibt es so dieses Stichwort der Schatten-KI-Nutzung,
ja,
was eigentlich heißt, nur dass Leute bei der Erledigung ihres Arbeitsalltags KI-Werkzeuge nutzen, und die Arbeitgeber gar nicht so die Möglichkeit haben zu steuern, welche sind eigentlich im Spiel, denn selbst wenn eigene angeboten werden oder ein, ja, also der Chef oder die Chefin sagen, das sollte bitte benutzen, damit haben wir einen Rahmenvertrag oder whatever, dass dann ganz häufig doch andere Werkzeuge benutzt werden, mit denen man A, vertrauter ist oder B, weil, mit denen man denkt, die könnten das besser. Ja, das scheint mir in der Kirche ein großes Problem zu sein. Es gibt ja auch nur wenige Bereiche, wo es jetzt schon KI-Rahmenrichtlinien oder gar eine KI-Strategie gibt, die einfach ganz bewusst sagt, dass es auch eine KI-Nutzung gibt, die wir uns nicht wünschen in der Kirche. Also wie nimmst du das wahr? Sind wir immer noch im Wildwuchs?
Ich würde nochmal diesen Punkt aufgreifen, den du so nebenbei erwähnt hast, das Thema kostenlos, die kostenlosen Werkzeuge. Du hast völlig recht, dass im Alltag im Prinzip das benutzt wird, was auf den Handys direkt verfügbar ist, was halt was jetzt im Moment akut hauptsächlich Gemini ist, weil es in den Android-Messaging-Tools direkt integriert ist und von Apple jetzt auch als die KI benutzt wird, die dahinter liegen soll. Aber die Dinger sind nicht kostenlos. Also das darf man nicht vergessen. Ne? Die Möglichkeiten, die man über die Messaging-Apps hat, mit den LLMs zu interagieren, sind sehr begrenzt für das, was wir gerade beschrieben haben. Und ich habe mir jetzt auch nochmal angeguckt, wo aktuell die Preisentwicklung eigentlich steht. Ne? Wenn ich auf Claude und ChatGPT gucke, dann gehen wir von monatlichen Abokosten von zwischen 10 und 200 Euro aus. Je nach Umfang dessen, was ich nutzen will, was ich leisten kann, wie viel Rechenleistung mir zur Verfügung steht, wie viele Tokens ich bekomme, wie viele Abfragen ich machen darf. Das ist immer auch sehr unterschiedlich limitiert. Aber wer wirklich die Möglichkeiten, die diese Modelle im Alltag zur Verfügung stellen, über das einfache, ich prompte einmal in der Woche irgendwas und kriege ein Ergebnis raus, nutzen möchte, der muss dafür bezahlen.
Und nicht wenig. Und nicht wenig, würde ich sagen. Ja.
Na ja, gut, das ist jetzt eine Frage, was ist viel, was ist wenig. Ne? Für 20 Euro im Monat einen Personal Assistant zu haben.
Ja, aber für Plakatdesign hat in der Kirchgemeinde in Deutschland üblicherweise bisher keine 200 Euro im Monat ausgegeben.
Richtig. Aber das, ich meine, man könnte jetzt argumentieren, das wäre vielleicht manchmal auch sinnvoll gewesen. Ne? Dann wäre die Qualität insgesamt auch höher.
Gut für die Künstlerszene in Deutschland, ja.
Das auch. Also wir sind im Moment auch in einer Phase, wo die Anbieter der Modelle versuchen, das so weit in den Alltag zu integrieren, dass es ein Standard für alle Menschen ist, den sie auch benutzen wollen und sollen. Aber wir sind gerade in diesem Jahr jetzt schon ganz deutlich weitergekommen in der Frage, was kostet es eigentlich? Und gerade im Großkundenbereich werden da auch ordentliche Summen aufgerufen. Wenn du eine Firma hast mit, keine Ahnung, sagen wir 20 Mitarbeitenden oder 200 und jeder von denen kriegt einen Account, der kostet dich 50 Euro im Monat, dann kommst du halt schon schnell auf Summen, die wir in Kirche nicht bereit sind auszugeben, in den meisten Fällen. Es gibt ja zumindest ein kirchliches Projekt, ne, das Eloqui-Projekt der Bayerischen und Rheinischen Landeskirche zusammen mit dem KZ Südwest und Stackit, die dort eine eigene Kirchen-KI-Oberfläche bereitstellen wollen, die diese Dinge auch allem auch mehr oder weniger kann. Aber der Zugang dazu und die Umsetzung dessen ist nicht so einfach. Und man kann nicht einfach hingehen und sagen, Eloqui aufrufen und ich möchte jetzt da KI benutzen, sondern man muss dann eben sich anmelden. Und da gibt es noch die üblichen bürokratischen und regulatorischen Hürden, die Kirchen sich auch tatsächlich manchmal einfach selber in den Weg legen. Das muss man alles klären, das ist richtig. Aber während das geklärt wird, wird Kirche halt rechts und links von der Alltagstechnik überholt. Und das ist das, was du gerade richtig sagtest. Wir reden über Schatten-KI. Schatten-KI bedeutet, die Organisationen wissen nicht, welche Werkzeuge im Schatten ihrer Regularien tatsächlich alle im Einsatz sind. Da hilft dir auch die beste KI-Richtlinie nicht. Wenn du den Leuten sagst, ihr dürft ChatGPT nicht benutzen für das Generieren von Texten und Inhalten, dann hindert das die Leute nicht daran, sich auf ihrem Handy in ihre Messaging-App reinzuklicken und zu sagen, gib mir mal 6 Ideen für eine Sonntagspredigt zum Thema Einsamkeit.
Ja, aber also ich würde schon sagen, ein Verbot hat schon so seinen Zweck auch.
Ja, performativen Zweck. Ja, es hat einen performativen Zweck auf jeden Fall.
Das sage ich jetzt auch mal in unserer jüdisch-christlichen Traditionslinie, wo auch Tabus und eben Verbote formuliert wurden und werden in der Erwartung, dass sich Menschen dran halten, weil sie verstehen und ein Einsehen darin haben, dass sich in diesen Verboten geteilte Überzeugung einer Gemeinschaft, eines Volkes oder eines, also jetzt biblisch gesprochen, eines Volkes oder in eben einer kirchlichen Gemeinschaft, einer Gruppe von Menschen, dann kristallisieren, von denen man der Meinung ist, das sind gute Maßgaben für ein gedeihliches Miteinander.
Ja.
Ja, das sind ja Verbote nun eigentlich im Sinne und ohne jetzt quasi weiter in die Philosophie von Verboten reinzukommen. Ich halte es auch für erwartbar, dass wenn zum Beispiel im Rahmen von KI-Strategien in der Kirche deutlich formuliert wird, wie jetzt übrigens der Spiegel für seine Redaktionstätigkeit formuliert hat, wir schreiben selbst und ihr könnt KI-Tools zur Recherche benutzen, aber am Endprodukt ist ein Mensch nicht nur als Kontrolleur, sondern als Autor, als Autorin beteiligt, ja, dann halten sich die meisten Leute auch daran. Ich glaube sogar, dass es für viele vielleicht sogar eine Entlastung sein wird, ja.
Wir haben dazu aber Empirie, ne? Wir haben in der Studie Digitalisierung im Raum der Kirchen in der aktuellen Version von jetzt 2026 erschienen, ist genau diese Frage drin. 20% stimmen der Aussage zu, ich nutze nicht offiziell autorisierte KI-Tools auf meinen Geräten. Dies erleichtert meine Arbeit einfach deutlich. 38% stimmen der Aussage zu, ich nutze allgemein verfügbare KI-Tools auf meinem Rechner. Weitere spezielle Regeln dazu gibt es bei uns nicht, auch keine Verbote. Das kann nämlich auch heißen, die wissen nicht, dass es Verbote gibt, weil sie nicht geschult wurden. Nur 25% kennen die Verbote, wurden geschult und nutzen dann KI-Tools entsprechend dieser Vorgaben. Also dieses Thema, es wird benutzt, weil es da ist, findet in der Realität statt.
Ja, dem würde ich nicht widersprechen. Ja,
also Richtlinienverbote sind ja wichtig zu haben, weil man sie einfach normativ braucht, um auch eine Haltung dazu formulieren zu können.
Genau.
Das ist absolut korrekt. In der Praxis ist es trotzdem so, 20-25%, also ein Viertel der Leute benutzen die KI-Tools halt trotzdem.
Das ist halt einfach eine Frage von Regulierung. Und wenn wir sehen, es wird eine individuelle Nutzung geben von Suchtools zum Beispiel, ja, wenn die Standardsuchmaschine, die wir haben, Google, ja, das jetzt einfach so einsetzt, dann ist es eine Frage, wie reguliert man die Unternehmen? Wenn wir sagen, uns ist wichtig, dass das Bildmaterial, was den generativen KI-Tools zugrunde liegt, nicht gestohlen ist, dann ist das eine Frage politischer Regulierung. Und das ist vielleicht auch einfach zu spät, weil bisher wurde ja alles weggestohlen. Ja, aber das ist, ne, das würde ich jetzt nicht unbedingt der individuellen Nutzung anheimstellen. Bei der individuellen Nutzung und diesem Teil einer Strategie, also das ist ja nur ein Teil in der Strategie, wäre das, würde ich auf dem Standpunkt bleiben, zu sagen, dass die Leute durchaus in der Fläche, so erlebe ich das jedenfalls, eine gewisse Sehnsucht nach Orientierung haben, zu sagen, so wollen wir es nutzen, so können wir es nutzen und so sollte es bitte auch nicht mehr nutzen. Und in diesem 3-Schritt kann man sich dann besser orientieren, als dass quasi jeder so vor sich hin arbeitet und man einfach auch ganz häufig inzwischen, denke ich, auch ein schlechtes Gefühl dabei kommt, wenn man eine E-Mail bekommt von einer übergeordneten Stelle oder von einem Chef oder einer Chefin, mehr Chefs, wo man einfach sieht, ja danke, du hast dir ja wahnsinnig viel Mühe gegeben mit einer Antwort, wenn die E-Mail-Antwort schon im Sound eben von ChatGPT daherkommt. Ja, also das sind so Sachen, wo ich sage, ich glaube, da die emotionale Lage zur Nutzung von generativen Tools ist sehr komplex. Aber wo ich dir absolut zustimmen würde, ist, dass wir sie ganz häufig schon benutzen, ohne uns manchmal im Klaren darüber zu sein. Also es gab ja diese verheerende Statistik, wie häufig tatsächlich der Microsoft Copilot benutzt wird oder die Tools, die damit verbunden sind, die stecken ja aber in den Office-Suites drinne. Und das ist wiederum das Betriebssystem,
ja,
in Deutschland. Das muss man einfach mal so sagen, auch im kirchlichen Rahmen. Es ist ja nicht bloß so, dass staatliche Stellen Microsoft ganz viele Milliarden im Jahr überweisen dafür, sondern auch die Kirchen haben Microsoft 365 als Tool in unterschiedlich starkem Ausmaß, aber flächendeckend. Und es gibt Landeskirchen, die lassen sich noch den ganzen Cloud-Service davon liefern, auch nicht zu wenige. Da steckt jetzt überall eben auch KI in dem Sinne drin. Und auch wenn wir quasi sehen, dass viele Leute das irgendwie zu umgehen suchen, aber ausschalten tun es wahrscheinlich nur die wenigsten.
Kannst du ja auch gar nicht mehr. Also es gibt ja auch von Seiten der Anbieter überhaupt gar kein Interesse daran, das ausschaltbar zu machen.
Nee, die würgen uns da schon rein. Ja. Und es gibt an der Stelle, das will ich auch mal sagen, ja positive Sachen. Also wir haben im Herbst 23 schon geschrieben, dass Microsoft und Google Large Language Modelle in die Suchmaschinen integrieren und versuchen, die Ein- und Ausgabe natürlicher Sprache mit Suchergebnissen zu verknüpfen. Das ist natürlich viel, viel weiter fortgeschritten als damals, bis dahin, dass das ja lebensbedrohlich ist für den Journalismus und andere Branchen, die einfach davon leben, dass Leute tatsächlich auf die Websites gehen. Aber, also war ja Google zum Beispiel wirklich jetzt in fast allen Suchanfragen oben die Antwort quasi kompiliert mit Gemini. Aber sie sind besser geworden, damit die Quellen zu nennen. Und wir haben damals vor 3 Jahren noch beschrieben, dass das selbst die Quellen erfindet, und da gab es reichlich Fälle seitdem, wo das genau passiert ist. Aber inzwischen ist es so, dass die bei der Online-Suche die korrekten Quellen angeben kann.
Ja.
Es wird vor allen Dingen dann falsch, wenn nicht genug Quellen zur Verfügung stehen. Und das passiert ganz schnell, ja?
Ja.
Weil es ja über auch viele, gerade im theologischen, kirchlichen Raum, für vieles auch nicht endlos viele Quellen gibt. Dann wird es ganz schnell schräg, wenn es inhaltlich wird. Aber bei den normalen Suchergebnissen ist es so, wenn dann der richtige Artikel dazu zitiert wird, dann funktioniert das schon ganz gut. Also da sind sie besser geworden, die Tools. Und weil wir gerade Microsoft Office hatten, das Transkribierungstool von Microsoft Word ist in den letzten 3 Jahren, ich weiß nicht um wie viele Prozent besser geworden, aber es ist jetzt zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben ein brauchbares Transkriptionstool.
Ja.
Und auch das liegt an Folgewirkungen der KI-Entwicklung.
Und ich würde da immer, also trotz der Tatsache, dass die Quellen Nennung und die Quellensicherheit der Modelle deutlich besser geworden ist, immer empfehlen, wenn ich einen Prompt schreibe, um etwas rauszukriegen, also wirklich etwas, wo ich weiß, hier suche ich nach Informationen, dann schreibe ich in die Prompts, die ich benutze, am Ende des Prompts auch immer rein und nenne alle Quellen, die du verwendet hast. Wenn man das macht und konsequent auch danach fragt oder auch die Zahl, also man kann das auch umgekehrt machen, man kann die Quellen eingrenzen, die man benutzen möchte, dann hat man auch die Möglichkeit, das nochmal selbst zu überprüfen und muss sich nicht hundertprozentig darauf verlassen. Und da sind die Modelle tatsächlich inzwischen deutlich besser geworden und deutlich stärker mit dem Internet vernetzt, wenn man jetzt nicht ein lokales Sprachmodell auf seinem eigenen Rechner benutzt, das eben als reines LLM funktioniert.
Ja, die wachsen dann nämlich nicht automatisch mit, ne?
Nee, die wachsen nicht mit. Und das ist halt der Vorteil der großen Tech-Anbieter, die haben das ganze Internet schon durchgespielt. Die haben sämtliche Informationen, die man haben kann, als Grundlage für ihre Modelle integriert. Da ist jetzt auch nichts mehr, was noch kommt, ne? Also die Menge der neu generierten, wirklich neuen Informationen, die man mit in die Modelle aufnehmen möchte oder würde, ist im Vergleich zur Menge der gesamtverfügbaren Informationen halt im Promillebereich winzig.
Das mag sein, aber es ist schon noch wertvoll, wenn man neue Sachen herausfindet und aufschreibt, sag ich jetzt mal als Redakteur eines Magazins.
Ja, da hast du recht, das ist aber nicht mein Punkt. Der Punkt ist, die Modelle sind inzwischen so gut, dass sie durch neue Informationen nicht mehr signifikant viel besser werden im Moment.
Das ist richtig.
Und das heißt, wir haben einen technischen Entwicklungsstand erreicht, der nutzbar ist und der auch nicht mehr wesentlich verbessert werden muss, um produktiv zu arbeiten zu können. Und das Beispiel Transkription, das du gerade gesagt hast, ist ein super Beispiel dafür. Du hast halt an der Stelle bestimmte Aufgaben, die ein Mensch nicht mehr machen muss. Wir müssen keine Tondokumente mehr abtippen, um Interviews zu generieren oder um Sitzungsprotokolle zu erstellen. Und das ist tatsächlich ein Anwendungsbereich, auch im kirchlichen Bereich, den ich in Gemeinden und Vereinen schon gesehen habe, wo also pfiffige Pfarrer gesagt haben, wir lassen einfach ein Zoom-Meeting mitlaufen, das dann transkribiert, was wir alle sagen, und machen daraus dann das Protokoll der Sitzung.
Und dann sind wir bei einem anderen Thema, was für Kirchgemeinden bzw. die bei Ihnen professionell angestellten und beauftragten SeelsorgerInnen angeht, nämlich Seelsorgergespräche. Die werden nicht mit stenografiert, aber man macht sich so seine Notizen eventuell für zukünftige Gespräche. Da kommen wir ins nächste Problem. Also dafür wäre das jetzt nicht geeignet, ne? Weil vor allen Dingen, wenn man das dann auf irgendwelche Server kloppt, von denen man nicht weiß, wo sie stehen, und selbst wenn es der einst mal quasi das Kirchentool geben wird, also da sehe ich Felix Neumann, Grüße, unser katholischer Kollege von katholisch.de und vor allen Dingen vom Datenschutzblog Artikel 91, um die Ecke schauen und sagen, Moment, das ist mit dem Datenschutz schwierig.
Die Datenschutzfrage ist eine, die man aber klären und lösen kann. Man muss halt dazu einfach sagen, ganz grundsätzlich ist der Einsatz von Large Language Models kein Datenschutzproblem. Das Datenschutzproblem entsteht an der Frage, welche Daten werden wo gespeichert und für welchen Zweck verwendet.
Ja, und da gibt es in der Kirche das Problem mit Microsoft Office schon, was ja nicht gelöst wird. Und ja, also da würde ich sagen, ist das Problem nicht neu, da stimme ich dir zu, aber es ist bestehend, was die Serverfrage angeht.
Ja, aber es ist lösbar und es ist zum Teil auch schon gelöst. Also es gibt auch Werkzeuge, die DSGVO-konform tatsächlich KI-generierte Daten speichern können. Das geht. Und das Eloquy-Projekt, was ich ja vorhin erwähnt habe, ist ja auch genauso angelegt, dass das funktioniert, sogar auf kircheneigenen Servern. Es ist halt nur noch nicht so weit. Aber technisch ist diese Frage eigentlich gelöst. Sie muss jetzt in der praktischen Umsetzung auch gelöst werden. Das geht. Es ist, aber wie gesagt, auch da werden die Kirchen von der eigentlichen Technikentwicklung der eigentlichen Tech-Konzerne einfach überholt. Das ist klar. beim Thema Seelsorge, aber auch da ne, ist halt die Sorgsamkeit des Seelsorgers wichtig. Wie kann ich gute Seelsorge machen, ist keine Frage von Technik, sondern erstmal von der seelsorgerlichen Ausbildung und seelsorgerlichen Anwendung der Menschen, die sich damit dann beschäftigen. Und da muss es, das muss gut sein, da muss die Qualität stimmen.
Wir haben aber in den letzten 3 Jahren sicherlich was erlebt, was uns damals schon vorstellbar erschien, wovor auch gewarnt wurde, was aber trotzdem passiert ist. Nämlich, dass Menschen mit einem Seelsorgebedürfnis oder mit dem Bedürfnis einer psychischen Belastung an die Tools herangetreten sind, entweder direkt in ihren Messenger-Diensten oder also ChatGPT aufgerufen haben und dann dort sich in Gespräche haben, sich selbst verwickelt mit dem Tool. Es gab ja auch Iterationen, also Varianten, die das sehr stark befördert haben, indem sie ja quasi die Antworten dann so interpretiert wurden, als ob das sehr dazu gesagt hat, ja, rede weiter mit mir, ja, wo das Tool da darauf geredet hat, ja, ja, du kannst weiter Engagement mit mir haben. Und wir haben bis dahin, dass es ja in den USA inzwischen mehrere Gerichtsverfahren anhängig sind gegenüber den verschiedenen Unternehmen, weil Menschen sich dann umgebracht haben auf Grundlage der Hinweise von den Tools. Aber selbst im harmloseren Fall haben wir immer die Fragen in Deutschland auch aufploppend im deutschsprachigen Raum, kann es sowas wie Seelsorge-Bots geben? Also stattdessen, dass man bei der Kirche versucht anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben und die wird tagelang nicht beantwortet, kann ich vielleicht einen Seelsorge-Bot in evangelischen oder katholischen haben, wo ich dann sofort Antworten bekomme?
Ich glaube, das geht prinzipiell schon. Also ich, und da, das sehen vielleicht nicht alle so, ich glaube aber, dass das von der theoretischen Möglichkeit her denkbar und machbar ist. Man muss es aber sehr gut umsetzen. Es erfordert eine hohe Kompetenz auf Seiten der Trainingsdaten. Es erfordert eine hohe Absicherung im Umgang mit den Seelsorgefällen. Und sowas, ich meine, es gibt ja ganze Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, Companion AIs zu bauen. Also wirklich virtuelle Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner, virtuelle Beziehungspartner. So. Und da verlieren sich Leute in diesen Gesprächen und in diesen digitalen Welten auch gerne mal, wenn sie dafür anfällig sind. Und diese Risiken muss man natürlich mitbedenken. Ich glaube aber, dass das mit der Frage, kann man einen, darf man einen Seelsorgebot bauen? Da würde ich sagen, die Chat-Seelsorge würde sich diese Funktionalität, ohne mit denen konkret gesprochen zu haben, aber die Chat-Seelsorge würde durch so eine Funktionalität erheblich entlastet, weil man eben mehr abfangen kann. Und wenn man da sehr deutlich und sehr klar ist in der Frage, wie trainiert man die digitale Antwortmaschine, kann man zumindest einen ersten Startpunkt an der Stelle schon setzen, denke ich. Man muss halt immer gucken, wo ist der Human in the Loop, ne? Also wo ist der Weg wieder zurück zum Menschen und wo ist der wirkliche Bedarf und wie kriegt man den abgedeckt? Man kann die Seelsorge dadurch nicht ersetzen, aber man kann sie aus meiner Sicht durchaus dadurch ergänzen. Denn dafür ist es ein sinnvolles Werkzeug.
Da muss ich jetzt doch reingehen und zum Glück nicht päpstlicher sein als der Papst, denn da bin ich ganz der Meinung des Papstes. Also generative KI ist nicht zum Fühlen und nicht zum Mitfühlen in der Lage und daher auch nicht beziehungsfähig. Das ist jetzt fast ein wörtliches Zitat aus Magnifica Humanitas. Seelsorge ist immer Beziehungsgeschehen. Und da würde ich halt nicht weggehen. Und das kann man also in Seelsorgebeziehungen kann nicht, eine Seelsorgebeziehung kann also in dem Fall kein technisches Werkzeug eintreten. Und das ist eine Frage des Qualitätsmaßstabes evangelischer oder katholischer oder christlicher Seelsorge. Und wenn du sagst, okay, Chat-Seelsorge gibt's, das ist ein großer Arbeitsbereich, ein wichtiger Arbeitsbereich, genauso wie die Telefonseelsorge, wir können die sofort mit erwähnen, weil ja die Sprachausgabe ähnlich gut mitgewachsen ist. Das sind für mich Kernmerkmale dessen, was Kirche in unserer Gesellschaft ist. Und wenn wir feststellen, dass die dann nicht mehr zurande kommen, dann brauchen die mehr Geld als weniger, wie es im Moment ganz häufig aussieht. Mehr Ressourcen.
Genau das ist der Punkt, ne? Ja. Natürlich hast du recht und der Papst hat auch recht, dass Beziehungsarbeit sich nicht durch die Maschine ersetzen lässt. Das würde ich überhaupt nicht bestreiten. Aber die praktische Umsetzung und die praktische Anwendung einer Seelsorgearbeit kann durch solche Technik definitiv sinnvoll unterstützt werden. Allein um die Frage, wo route ich denn welche Seelsorgeanfrage hin? Und wie schnell kann ich erkennen, ist das eine echte Anfrage? Ist das eine Bot-Anfrage? Ist das ein Spam-Anruf? All solche Sachen kann man natürlich mit technischen Möglichkeiten unterstützend in diese Seelsorge einbeziehen. Dass die Beziehungsarbeit da nicht stattfinden sollte, da bin ich ganz bei dir. Aber aus dem dann prinzipiell zu sagen, im Seelsorgebereich kann man keine KI einsetzen, dem würde ich schon widersprechen. Es gibt durchaus sinnvolle Einsatzbereiche dieser Werkzeuge. Die muss man halt richtig finden, die muss man richtig bauen. Die kann man, da kann man nicht einfach sagen, wir benutzen ChatGPT mal nebenbei mit. Aber man kann natürlich sagen, wir finden ein sinnvolles Seelsorge-Routing, das ein erstes Screening und eine erste Priorisierung der Anfragen, die da kommen, über KI macht und dann auch zur richtigen Person weiterleitet. Da gibt es durchaus Möglichkeiten. Und natürlich, also was Ressourcen angeht, gebe ich dir recht, auch wenn man sowas integrieren will, dann kostet das nicht weniger Geld. Man kann dadurch keine Menschen einsparen. Man kann aber dadurch das, was sie tun, also sie befähigen, mehr zu tun von dem, was sie gut können. Das, diese Rolle hat Technik schon, aber dadurch wird es nicht billiger. Das ist nicht der Punkt. Und ich glaube, diese Diskussion muss man führen.
Wir werden die Diskussion weiterführen und wir werden sie heute nicht abschließend lösen können. Aber ich würde meinen, dass man schon ganz genau hinhören muss auf das, was du gerade auch gesagt hast. Wo sind wir uns heute prinzipiell auch schon hundertprozentig einig, was er nicht kann?
Ja.
Das heißt einfach, dass die Möglichkeiten für das Streamlining von solchen Prozessen, die in einem Satz gerne vor Augen gestellt werden, hintenrum nicht eingehalten werden können. Also natürlich kann ich, was du jetzt gerade gesagt hast, Routing, ja, also wie finde ich den passenden Seelsorger, die passende Seelsorgerin für das Seelsorgeanliegen? Das erleben wir ja im Kundendienst bei, wenn ich meinen Telefonvertrag ändern will, gerade genauso, ja. Da begegne ich heute auch ganz selten direkt jemanden am Telefon aus Fleisch und Blut, sondern ich muss mich erst entweder irgendwie durch mehrere Menüs durchklicken oder einen Agenten benutzen, dem ich das als Frageform schreibe und der ist irgendwie in der Lage, mir zu antworten. Oder mindestens am Telefon mal die Tasten drücken, 1, 2 oder 3, je nachdem, wo ich hin muss. Ja? So, da ist aber, wenn ich dort jetzt generative KI in den Einsatz bringe, vielleicht, sagen wir mal, noch eine Streamlining des Prozesses vielleicht möglich, aber ist es für den Kunden oder die Kundin oder in dem Fall die Seelsorge suchende Person, ja, wirklich noch ein großer Unterschied zu dem, was ich jetzt habe. Rechtfertigt der erwartbare Nutzen den großen Mitteleinsatz auch im Vorfeld mit Gremien, Schleifen etc.? Und da würde ich echt sagen, oh, Leute, vorsichtig.
Aber das wissen wir erst, wenn wir es tatsächlich mal geprüft und ausprobiert haben. Und dann eben nicht pauschal zu sagen, wir dürfen diese Werkzeuge in dem Arbeitsbereich nicht einsetzen, hilft uns dabei nicht. Man muss halt auch dazu sagen, die Qualität der oder die Responsivität der Interaktion mit der Maschine ist natürlich unfassbar hoch. Das ist ja der Grund, warum Leute in diesen Companion AIs, in den Gesprächen mit Chatty in Anführungszeichen, einfach hängen bleiben, weil die antworten immer, die antworten so, wie du es brauchst, die sind immer freundlich, die sind immer fröhlich, die helfen dir genau bei den Fragen, die du hast, die fragen klug nach. Das sind Elemente, die man in einem guten Seelsorgegespräch auch braucht. Und der Unterschied ist für manche Menschen, die das nutzen, halt einfach auch nicht erkennbar. Und die Frage, die ich dann dazu habe, ist, wie macht man diesen Unterschied deutlich? Und im Zweifelsfall würde ich sogar auch sagen, könnte einem, und das ist jetzt natürlich, da kann man, wie gesagt, das ist auch der Anfang des Gesprächs und der Diskussion, die Frage, wie kann ich einem Menschen, der mir gegenüber sitzt, am besten helfen und den, das, was ich ihm sagen möchte, so sagen, dass sie das auch versteht. Bei dieser Frage kann KI auch schon helfen. Und das kann man sich theoretisch auch für Seelsorge nutzbar machen, nämlich die Frage, wie kriege ich die Botschaft, die ich rüberbringen muss und will, am besten rübergebracht. Ich meine, Seelsorge ist der letzte Bereich, das ist nicht der Bereich, wo ich damit anfangen würde, das zu benutzen, aber ich würde zumindest mal drüber nachdenken wollen, kann man diese Fähigkeit, also kann man sozusagen die Fähigkeit der Menschen, die dahinter sitzen, durch diese Werkzeuge verbreitern. Und ich glaube, das ist möglich. Wir haben nur noch nicht den richtigen Weg dafür gefunden. Es ist mir allemal lieber, als dass die Leute dann eben, weil ChatGPT alleine schneller antwortet, sich dann da reinhängen und da eben keine Seelsorge erfahren und keine menschliche Beziehung aufbauen, weil dahinter am Ende kein Mensch sitzt. Und wir müssen an der Stelle noch eine Sache sagen, die mir jetzt auch wieder passiert ist, die jedem immer wieder passiert, weil es so nahe liegt. Wir tendieren ganz hart dazu, diese Large Language Models, die KI, die Maschine, zu anthropomorphisieren. Wir sagen ganz oft sie oder er, und ich habe es mir versucht, zur Gewohnheit zu machen, im Alltag Leute immer wieder zu sagen, es ist ein S, kein R.
Ja.
Und wie wir darüber sprechen, spielt eine ganz wesentliche Rolle. Wir haben das damals in unserem Buchkapitel auch gehabt, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, damit hat es aufgehört. Also ich sag mal so, uns passiert es allen, auch mir passiert es, ist es bestimmt auch im Verlauf dieses Gesprächs passiert. Ich will bloß mal unsere HörerInnen und Leserinnen noch einmal unseres Engagements versichern, dass wir das in der Eule möglichst nicht machen. Und wir gehen da weite, weite Wege, um das nicht zu machen. Also bis dahin, dass bei uns KI in Anführungszeichen steht, wir nötigen unseren LeserInnen und HörerInnen eine ganze Menge zu, auch an Begriffen, die wir da natürlich auch immer wieder mal erklären. Aber es ist möglich, nicht anthropomorph über KI zu sprechen. Und wir hören tatsächlich in diesem Text von vor 3 Jahren auf, mit der Aufgabe, dass es ganz wichtig ist, der Technologie keine menschlichen Eigenschaften zuzuschreiben. Und dann der letzte Satz, eine in Anführungszeichen KI und jetzt alles in Anführungszeichen denkt nicht, hat nichts formuliert, entdeckt, entworfen oder gar geschaffen. Und das mit dem Geschaffen ist das letzte Wort in Anführungszeichen. Und das war uns natürlich auch deshalb wichtig, weil wir uns mit diesem Buch an Kirche richten. Da ist die Frage von Schöpfung und Geschöpflichkeit und Kreativität eine ganz wichtige Frage. Und vielleicht kann man der an dieser Stelle noch tatsächlich mal, auch wenn es ein bisschen, es ist ein bisschen komisch, wenn man sich selbst zitiert, ne? Aber wir haben da noch ein paar gute Sätze. Eine besondere Herausforderung für Kirche und Theologie im Umgang mit dem KI-Diskurs ist es, deutlich zu machen, was Schöpfung von Kopie, Wahrheit von Wahrscheinlichkeit, Kreativität von Automatisierung unterscheidet. Und ich glaube, da sind wir mit Magnifica Humanitas im Jahre 2026, was jetzt den kirchlichen Raum angeht, den weltweiten kirchlichen Raum angeht, ziemlich weit gekommen,
Ja.
weiter als wir es damals waren, in der Unterscheidung dieser Geister. Wie erlebst du es generell in der evangelischen Kirche in Deutschland? Sind wir einfach so hineingeschlittert oder erlebst du größere Awareness bei dem Thema?
Es gibt eine Handvoll Enthusiasten, die diese Werkzeuge ganz intensiv, aktiv und für ihre eigene Arbeit gut und gerne nutzen. Ich habe aber niemanden bisher in den Gesprächen, die ich geführt habe, erlebt, die oder der dem gegenüber völlig unkritisch sagt, naja, ist halt einfach nur das nächste Online-Werkzeug, da schmeiß ich jetzt alles rein, was ich so habe. Das ist nicht die Herangehensweise, die wir im kirchlichen Raum erleben. Also ich kriege dort schon eher, da ist eher eine große Skepsis darüber, wie benutze ich das denn richtig und auch eine große Zögerlichkeit zur Frage, was brauchen wir eigentlich an Voraussetzungen, um damit sicher und klug umgehen zu können. Also ich glaube, da hängt Kirche als Gesamtkonstrukt auch mal wieder, aber in dem Fall auch nicht schlecht, ein Stück hinterher und ist nicht so sorglos, wie man das befürchten könnte. Also wenn wir in die Versprechungen der KI-Firmen reinschauen, die das Blaue vom Himmel in ihren Technologien erwarten und sagen, alle Probleme der Menschheit können durch KI gelöst werden, muss man ehrlicherweise sagen, gibt es darüber in Kirche und in der Glaubenswelt sowieso eine berechtigte Skepsis. Und dann ist es auch noch eine doch etwas reflektiertere Anwendung und Nutzung der Werkzeuge an sich. Auch deswegen, weil die technischen Kenntnisse, die man braucht, um die Werkzeuge wirklich voll integriert in den eigenen Alltag einzubauen, in der Kirche leider, aber tatsächlich nicht in diesem Umfang vorhanden sind. Also die meisten Leute wissen auch gar nicht genau, wie sie KI wirklich voll in ihr Leben lassen könnten, wenn sie es denn wollten. Und sie wollen es auch gar nicht. Und ich glaube, damit kann man erstmal ganz gut arbeiten.
So, jetzt bist du Manager in der sogenannten freien Wirtschaft, die in der Kirche ja immer gerne wieder mal als ominöses Gegenbild bezeichnet wird. Aber Church, das bezieht sich natürlich irgendwie auf Kirchen. Das ist so, dass viele eurer Kundinnen in Deutschland Erzbistümer, Bistümer, Kirchenkreise, Landeskirchen und Kirchgemeinden sind für eure Kirchensoftware. Wie sieht denn das bei euch aus? Habe ich da KI mit eingekauft?
Wir haben an einer Stelle tatsächlich bei dem Thema, mit dem wir eingestiegen sind, beim Thema Plakatgenerierung, eine generative KI, die wir integriert haben, die man optional nutzen kann. Das ist schlichtweg ein ganz normale, also Standard-LLM, zum Generieren von Bildern, wenn man sie denn braucht und sonst nichts findet. Und im gleichen Werkzeug hat man auch noch die Option, eigene Newsletter-Texte im Stil zu überprüfen und gegebenenfalls einen Vorschlag zu bekommen, wie man sie in einem anderen Stil formulieren könnte und würde. Das ist derzeit der Ausmaß dessen, was wir im Werkzeug an KI zur Verfügung stellen. Wir denken gerade intensiv darüber nach, wo tatsächlich Anwendungsbereiche sind, die den Arbeitsalltag im Gemeindebüro und in der ganzen Bereich von organisieren, kommunizieren, finanzieren sinnvoll einsetzbar sind. Wir recherchieren das gerade, wir reden dazu mit Menschen aus den Gemeinden und Vereinen und aus den Landeskirchen und Bistümern, einfach um rauszukriegen, was würde denn euch gut helfen. Und der Anwendungsfall, bei dem wir im Moment ganz klare Bedürfnisse und Bedarfe sehen, ist komplexe Texte und Anleitungen und Hinweise besser anwendbar machen. Also da reden wir konkret über sowas wie Kirchengesetze, Vorgaben, Strukturvorgaben, wirklich schwierige Texte, die man im Alltag nicht mal so eben lesen kann. Einfach die Frage stellen, was steht denn eigentlich in meinen Regularien drin, was ich darf oder wie mache ich eigentlich X und Y, dass man also die ganzen bestehenden Materialien, die es in Landeskirchen und Bistümern zuhauf gibt, dass man die besser erschließbar macht. Das ist ein Bedarf, den wir tatsächlich gehört haben. Kein Bedarf haben wir beim Thema Gottesdienstvorbereitung, Predigtschreiben und so weiter. Das wird nicht nachgefragt.
Ah, interessant. Ja, kann ich das also richtig verstehen, dass du sagst, bei Newsletter kann ich mir unterschiedliche Stile aussuchen? Also das klingt ja dann wie Bart oder Schleiermacher oder Luther.
Wenn du das möchtest, wäre das natürlich denkbar, aber darum geht es nicht. Es geht eher um die Frage, so möchte ich das eher ernsthaft formulieren, brauche ich hier eine andere Leichtigkeit? Da kriegst du dann Varianten vorgeschlagen.
Hanno, was ist denn, wenn das Kästchen dort stehen würde, schreibe den Newsletter bitte im Stil von Philipp Greifenstein im Remind-Newsletter oder im Links am Tag des Herren-Newsletter?
Also dieses Kästchen wird es in der Form nicht geben. es hindert aber natürlich, also jedes LLM, das deine Texte und die Eule einmal gelesen hat, ist natürlich theoretisch in der Lage zu gucken, was wäre denn so ein Philipp-Stil? Du musst sagen, ob Newsletter im Philipp-Greifenstein-Stil auch für alle Kirchengemeinden erfolgversprechender wären.
Die sind ein Massenprodukt.
Ja, wenn sie das sind, dann können wir da ja mal drüber reden, ob man das von dir lizenzieren müsste.
Also ich glaube, wenn wir was in den letzten 9 Jahren, die es die Eule gibt, gelernt haben, ist, dass das eine spezielle Tonlage ist für Connoisseure. Und nur schwer technisch zu reproduzieren.
Eben, und da muss man auch ehrlicherweise sagen, das ist das Beispiel, was wir vorhin beim Thema Design auch schon hatten. Ne? Wenn du deine Identität, deine sprachliche und visuelle Identität von der Maschine bauen lässt, ist es nicht mehr deine.
Ja.
Und da würde ich halt Leuten auch immer empfehlen, also ne, wenn du wirklich längere Texte schreiben möchtest und deine eigene Stimme nach außen senden möchtest, dann lass es auch deine eigene Stimme sein. Wenn es aber um 2 Absätze geht, Einladung zum Gemeindefest, und die mal ein bisschen fröhlicher zu formulieren, dann kann man auch die KI fragen.
Ich würde gerne fragen jetzt zum Schluss, wo wir jetzt stehen. Also vor 3 Jahren haben wir vor bestimmten Formen gewarnt, aber wir haben nicht davon grundsätzlich abgeraten, auszuprobieren. Wir haben ganz am Anfang beide gesagt, wir stehen heute skeptischer davor. Ich glaube, damit meinen wir natürlich die Folgen für Umwelt und für die Wirtschaft, für unser demokratisches Miteinander. Wir meinen den Slop und wir meinen die Tech-Oligarchie, die neue Sklaverei, wie das Ingo Dachwitz und Sven Hilbig nennen in ihrem Buch Digitaler Kolonialismus. Also das ist irgendwie alles im Hintergrund da und das ist heute, denke ich, auch stärker noch da, als das vor 3 Jahren war. Genauso wie die Frage dessen, was an gefährlichen und falschen Bildern auch in den Bildwerkzeugen mit entsteht oder entstanden ist. Wie gesagt, haben wir an anderer Stelle in der Eule ja schon eingeholt. Müssen wir jetzt nicht lange wiederholen. Aber wenn wir heute jetzt ein Fazit ziehen würden, würde ich sagen, wer heute zur Avantgarde gehört, verzichtet.
Ich würde sagen, die Zeit des fröhlichen Ausprobierens ist vorbei. Spätestens wenn der Börsengang von OpenAI durchgeht, dann wird es eine erhebliche Konsolidierung in diesem Markt geben. Und dann gibt es kommerzielle Werkzeuge, die kostenpflichtig sind, die massengeneriert werden. Es wird eine kleinere Gruppe selbstbestimmter KI- und LLM-Systeme geben. Das ist dann auch da, wo sich Kirche möglicherweise wiederfindet, idealerweise, die selbst gehostet, selbst gesteuert sind. Und es gibt diejenigen, die das nicht brauchen. Und da sind wir dann tatsächlich dann vermutlich im Bereich gesellschaftlicher Avantgarde, ja.
Ich würde vor allen Dingen auf den ganz engen Fall auch nochmal gehen, weil wir ja ganz viel, du und ich ja in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren keine Ahnung, wir werden alt, uns mit Social Media befasst haben. Und das, was ich jetzt auf Social Media sehe, da sehe ich einfach, dass kirchliche Akteure, weil sie, wie du das gerade eben gesagt hast, immer so ein bisschen nachklappen mit der digitalen Avantgarde, vielleicht noch nicht ausreichend antizipiert haben, wie billig auf immer was wirkt. Also wenn ich schöne Fotos von mir selber tatsächlich habe, dann brauche ich die nicht auf meinem eigenen Kanal noch einmal quasi mit KI reproduzieren, die dann auf immer so eine glossy KI-Ästhetik bekommen, die ich gar nicht nötig habe und damit aber eigentlich das Verwechslungspotenzial mit Slop erst herstelle.
Da bin ich bei dir, Philipp. Ich glaube aber auch, die Zeit der algorithmisch gesteuerten Social-Media-Plattformen als Hauptkanal zum Erreichen von Menschen ist vorbei.
Das Thema machen wir jetzt nicht auf, aber da stimme ich dir auch zu.
Einfacher gesagt, Social-Media ist durch. Und die Frage, wo findet dann eine neue Vergemeinschaftung statt und eine neue kommunikative Erreichbarkeit, das ist keine Frage von KI, das ist eine Frage von Strategie. Insofern, lass die Leute spielen auf Instagram. Es interessiert im Moment sowieso keinen mehr.
An dieser Stelle machen wir einen Punkt. Hanno, werden wir nochmal irgendwann ein Buch über Digitalisierung schreiben? Ich weiß es nicht. Wir haben damals gesagt, es muss einmal getan und gewagt werden. Vernetzt und zugewandt. Es gibt noch Exemplare im Handel, habe ich gesehen. Man kann das bestellen beim Neukirchner Verlagshaus oder im Buchhandel jederzeit. Es ist ein Praxishandbuch für die Kirchgemeinde. Es geht darin nur in einem kurzen Kapitel um KI. Dieses kurze Kapitel könnt ihr auf der Website zum Buch vernetztundzugewandt.de, wir verlinken es hier natürlich auch unter dem Podcast, jetzt nochmal zur Kontrolle nachlesen. Auch alle anderen Beiträge zum Themenschwerpunkt künstliche Intelligenz in Anführungszeichen. In der Eule empfehle ich gerne nochmal zum Nachlesen. Hanno, schönen Dank, dass du für dieses Update im Eule-Podcast warst.
Sehr gern.
Es wird nicht das letzte Mal sein, dass KI bei uns Thema ist, aber als Zwischenfazit zum wirklich praktischen Handeln in den Kirchgemeinden, hoffe ich, haben wir mit dieser Episode wieder einen Beitrag leisten können. Folgt und liked diesen Eule-Podcast. Empfehlt ihn gerne auch an Menschen weiter, die ihn noch nicht kennen. Wir freuen uns auch über neue Eule-AbonnentInnen. Ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei. Alle Informationen zum Eule-Abo und wie ihr das Magazin und seine AutorInnen unterstützen könnt, findet ihr auf eulemagazin.de/abo. Damit herzlichen Dank fürs Zuhören, herzlichen Dank Hanno und tschüss.
Tschüss.